Ich kann jetzt nicht Social Media Managerin sein bei einem Unternehmen und sagen, nee, ich habe jetzt gar keinen Account. Das ist dann wieder sehr konträr, auch zur Personal Brand.
Wenn jemand kellnert in der Hochsaison irgendwo, bin ich mir ziemlich sicher, dass derjenige oder diejenige sehr gut mit Stress umgehen kann, was wieder ein sehr gutes Zeichen ist, ne, was man auf der Arbeit auch mal braucht.
Es gibt sehr großen Bedarf an Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und dergleichen. Und damit kannst du dann als Bewerber oder Bewerberin sehr vieles auch von den Fachskills kompensieren, vor allen Dingen, wenn du die nötige Lernbereitschaft und Lernfähigkeit mitbringst.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bewerbungs-ABCs von Zeit Campus und Hays. In dieser Folge wollen wir herausfinden, wie soziale Medien dabei helfen, einen Job zu finden. Es geht um Selbstvermarktung, Self-Branding und digitales Netzwerken. Ich bin May und ehrlich gesagt sind das Themen, von denen ich nicht so viel Ahnung habe. Denn zu meiner Zeit erstreckten sich die Kontakte zwischen Social Media und einer Arbeitsstelle echt noch auf ein Minimum. Heute ist das ganz anders. Wie man Social Media gekonnt einsetzen kann, um einen Job zu finden, ob Recruiter und Recruiterinnen wirklich auf dein LinkedIn-Profil gehen und wie man auch mit wenig Arbeitserfahrung beim Bewerbungsprozess punkten kann, das erläutern jetzt die Bewerbungsexpertinnen Jenny Gebhardt und Katharina Hein von Hays. Kleiner Spoiler, das Geheimnis sind die Soft Skills. Liebe Jenny, liebe Katharina, hi, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hi May.
In den letzten Folgen haben wir uns ja sehr viel über Bewerbungsschreiben unterhalten, über Bewerbungsgespräche, über Gehaltsverhandlungen. Jetzt soll es in den nächsten drei Folgen ein bisschen in die Tiefe gehen. Und für die erste Folge habe ich mich gefragt, wie kann ich mich denn überhaupt richtig bewerben, beziehungsweise wann sollte ich mich trauen, mich auf eine Stelle zu bewerben? Es geht also diesmal um Soft Skills, es geht ums Vernetzen und es geht auch ein bisschen um Social Media und ich freue mich. Und wir fangen auch gleich mit der ersten Frage an. Nämlich, muss ich immer zu 100% auf die Stelle passen, auf die ich mich bewerbe?
Definitiv nicht, denn ich versuche es mal so zu erklären. Wenn du einkaufen gehst, dann hast du zwar dein Idealbild irgendwie im Kopf. Du gehst dann in den Laden rein und suchst vielleicht nach deinem Idealbild, wirst es wahrscheinlich auch nicht unbedingt finden. Und dann probierst du vielleicht verschiedene Schuhe an oder Tops oder Hosen. Und wenn es dann wirklich gut passt, dann entscheidest du dich dann auch dafür. Und ähnlich ist es bei der Suche nach dem richtigen Bewerber oder der richtigen Bewerberin auch. Das heißt, dass sich Bewerbende durchaus trauen können, sich auf Stellen zu bewerben, auch wenn sie nicht 100% drauf passen. Wichtig ist einfach, dass die groben Muss-Skills erfüllt sind.
Zu wie viel Prozent sollte ich denn passen?
Es gibt da sogar Auswertungen dazu, dass es grob 50-60% sein sollen. Wichtig ist mir nochmal zu betonen, dass es einen ganz großen Unterschied macht, ob es eben Muss-Skills oder Kann-Skills oder Fähigkeiten sind. Und auch Fähigkeiten, die du leicht erlernen kannst, sind natürlich sehr viel schneller nachholbar als Dinge, die du vielleicht in dir tragen musst. Und dann bist du nicht der Typ dafür oder sowas. Und dann ist es schwierig, dich darauf zu bewerben.
Mhm. Jetzt frage ich mich natürlich direkt, was sind denn Muss-Skills, was sind Kann-Skills und wie kann ich das in der Bewerbung oder in der Stellenausschreibung überhaupt identifizieren?
Muss-Skills sind oftmals auch gekennzeichnet tatsächlich mit zwingend erforderlich, zum Beispiel in der Stellenausschreibung. Als klassisches Beispiel können wir eine Sprachkenntnis nehmen. Jetzt gehen wir davon aus, dass der Kunde mit Japan viel zusammenarbeitet und in der Stellenausschreibung stünde jetzt beispielsweise drin, dass die Sprache Japanisch zwingend erforderlich ist. Wenn das jetzt eine Sprache ist, der ich nicht mächtig bin, dann lohnt es sich zum Beispiel nicht, dass ich mich darauf bewerbe, denn diese Sprache ist eben, wie in der Stellenausschreibung beschrieben, zwingend erforderlich, um gegebenenfalls das tägliche Geschäft zu absolvieren. Das heißt, daran kann man das schon mal ganz gut erkennen. Oder auch Must-Haves, das ist auch so ein Buzzword oder Buzzwords, an dem man das ganz gut erkennen kann, was ein Muss-Kriterium auch in der Stellenausschreibung darstellt.
Mhm. Wenn dann sowas dasteht wie, ja, du bringst vorzugsweise das und das mit, dann würde das vielleicht unter die 50% fallen, die ich nicht unbedingt mitbringen muss?
Das kann darunter fallen, definitiv. Oder auch nice to have, wenn wir wieder ins Englische denken, das steht auch oft drin. Oder wünschenswert ist auch so diese 50-60% Passung. Denn hier sprechen wir auch von gegebenenfalls übertragbaren Kenntnissen. Nehmen wir an, jemand arbeitet mit dem Programm Lotus Notes im Mailverkehr beispielsweise. Und in der Stellenausschreibung sind zum Beispiel MS-Office-Kenntnisse gefordert. Dann ist das eine Kenntnis, Kenntnis oder eine Fähigkeit, die ich übertragen kann, auch in das MS Office, und wäre zum Beispiel auch diese 50-60% Passung, die ich dann eben übertragen kann auf die ausgeschriebene Stelle.
Wie kann ich denn meine fehlenden Kompetenzen kompensieren?
Grundsätzlich ist es so, dass gerade in den letzten 2 Jahren Soft Skills, also deine persönlichen und sozialen Kompetenzen, sehr stark auch in den Vordergrund gerutscht sind. Auch hier, natürlich kommt es immer auf die Stelle drauf an. Ich sage immer, ich würde natürlich auch niemanden meine Zähne bohren und füllen lassen von jemandem, der unheimlich Lust drauf hat, aber nie irgendwie in der Zahnmedizin irgendwas gemacht hat. Gleichzeitig gibt es sehr viele Jobs, die mittlerweile sehr interdisziplinär ausgerichtet sind. Es gibt sehr großen Bedarf an Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und dergleichen. Und damit kannst du dann als Bewerber oder Bewerberin sehr vieles auch von den Fachskills kompensieren, vor allen Dingen, wenn du die nötige Lernbereitschaft und Lernfähigkeit mitbringst. Das kann dir auf unterschiedliche Art und Weise gelingen. Natürlich gibt es die Möglichkeit, wenn du ganz klassisch vorgehst, sowas im Anschreiben zu vermerken, deine Soft Skills auch in dem Lebenslauf zu hinterlegen. Grundsätzlich ist es auch sehr ratsam, dass du dich ans Netzwerken machst, egal ob digital oder auch vor Ort, denn da steht deine Persönlichkeit auf jeden Fall im Vordergrund und deine Fachskills kommen erst später ins Gespräch. Dann kannst du schon überzeugen und dann sind oft Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen weit mehr bereit, ein Gespräch mit dir zu führen.
Jetzt hast du ja eben schon die sozialen Netzwerke angesprochen. Zu meiner Zeit waren die noch nicht so wirklich wichtig. Ne? Da hat man nur darauf aufgepasst, dass man bei Facebook keine Partybilder eingestellt hat oder irgendwas anderes. Damit hat es sich schon mit der Überschneidung, ne, von Arbeit und sozialen Netzwerken. Es ist heute ja anders. Soziale Netzwerke können ja eine große Rolle im Bewerbungsprozess spielen. Wie?
Also es ist zum einen so, dass du dich über vor allen Dingen die Netzwerke, die auch fürs berufliche Netzwerken ausgelegt sind, auch bewerben kannst. Da werden ja auch aktiv Stellen ausgeschrieben. Und selbst auf den Netzwerken, die eher privat einzuordnen sind, wie beispielsweise Instagram, Facebook oder dergleichen, schalten sehr viele Unternehmen mittlerweile auch Ads. Und so vermischen sich Privatleben und Berufliches natürlich schon irgendwie.
Und welche Portale sind denn wirklich für die Jobsuche wichtig?
Wenn wir jetzt von sozialen Netzwerken sprechen, sprechen wir definitiv von dem Business-Netzwerk LinkedIn, was im deutschsprachigen Raum inzwischen Fuß gefasst hat und auf dem auch sehr viele Unternehmen unterwegs sind, unter anderem eben auch Recruiter und Recruiterinnen, was natürlich den Vorteil bietet, dass ich, wenn ich dort als Bewerber oder als Bewerberin unterwegs bin, auch dort die Chancen habe, entweder zu netzwerken oder mich auch aktiv, wie Katharina eben sagte, auf Stellen zu bewerben. Man hat aber natürlich auch dort weiterhin Möglichkeiten, mehr zu netzwerken, sei es über Gruppen oder diverse Postingbeiträge zu posten, auf sich aufmerksam zu machen dadurch, vielleicht auch mit anderen Personaler und Personalerinnen in Kontakt zu kommen, über LinkedIn, dort drüber zu netzwerken, mit denjenigen sich auszutauschen über mögliche Stellen oder dergleichen.
Mhm. Wie kann ich jetzt ganz konkret mein Profil, sagen wir es mal zum Beispiel auf LinkedIn, für meine eigene Jobsuche nutzen? Also muss ich da auf eine bestimmte Sache meinen Fokus setzen oder sollte ich da vielleicht auch die Soft Skills, die Katharina angesprochen hat, schon ein bisschen stärker vermerken? Also wie kann ich mich da gut positionieren, wenn ich auf Arbeitssuche bin?
Je nachdem, wie öffentlich man das Ganze machen möchte, gibt es einen, ich nenne es immer fast sogar einen Profilbildstempel. Also da gibt es eine Einstellung mit aktiv jobsuchend, in dem das Profilbild zum Beispiel so ein grünen Rand bekommt mit Hashtag Open to Work. Das ist schon mal das erste Indiz für Recruiter und Recruiterin, dass da jemand aktiv auf der Suche ist. Und zum anderen empfehle ich immer, das Profil so zu sehen wie einen aussagekräftigen Lebenslauf. Denn Recruiter und Recruiterinnen suchen immer mit verschiedensten Schlagworten. Und die raten wir auch immer mit ins Profil aufzunehmen. Also wenn man jetzt beispielsweise in der Buchhaltung tätig ist, kann man dort die unterschiedlichsten Softwarekenntnisse mit aufnehmen, wie Lexware, damit genau solche Schlagworte auch mit dem Profil drinstehen. Und dann dementsprechend auch die Kenntnisse noch mit auszufüllen. Also wer ein LinkedIn-Profil besitzt, kann die unterschiedlichsten Kategorien durchgehen und das so aussagekräftig wie möglich gestalten.
Was ich auch noch empfehlen kann, gerade für die Soft Skills, weil du ja danach fragtest, ist, dass du dir als Bewerber oder Bewerberin oder eine Person, die gerade auch Richtung Stellensuche geht, die auch Empfehlungen schreiben lässt. Denn auch das lesen Personaler und Personalerinnen, Recruiter, Recruiterinnen sehr gerne durch. Und das Schöne ist einfach, dass die Empfehlung dann ja von jemand anderem kommt. Und da ist sehr viel Freitext möglich. Und da können sehr gut verschiedenste Soft Skills, die du natürlich auch besitzt, einfach schön dargestellt und in Kontext gebracht werden.
Ja, dass man die besitzt, das wäre natürlich von Vorteil. Ne? Sonst ist man wieder bei dem, was wir in der ersten Folge besprochen haben. Ne? Darf man im Anschreiben lügen? Darf man auf seinem LinkedIn-Profil, auf seinem Social-Media-Profil lügen? Viele Jobeinsteiger und Jobeinsteigerinnen verfügen ja noch nicht über so einen ausgeprägten Erfahrungsschatz. Also deren Profil bei LinkedIn sieht dann vielleicht noch so ein bisschen dürftig aus. Und die sind dann vielleicht auch ein bisschen, ja, ich sag mal, gehemmt, sich zu vernetzen, weil sie sagen, ach, was bringe ich denn mit meinem geringen Erfahrungsschatz jetzt jemand anderem? Was würdet ihr solchen Leuten raten?
Ich erlebe das tatsächlich sehr häufig, dass Studierende genau dieses Gefühl haben, nicht nur auf einem LinkedIn-Profil, sondern auch bei der Erstellung des Lebenslaufes, die dann sagen, ja, ich habe jetzt mein Studium gemacht oder befinde mich gerade im Studium und habe noch keine relevante Berufserfahrung. Wichtig hierbei ist auch zu wissen, schon die bereits angesprochenen Soft Skills, die bringt man auch mit, wenn man während des Studiums jobbt zum Beispiel, wenn man kellnert als Beispiel. Ja, also wenn jemand kellnert in der Hochsaison irgendwo, bin ich mir ziemlich sicher, dass derjenige oder diejenige sehr gut mit Stress umgehen kann, was wieder ein sehr gutes Zeichen ist, ne, was man auf der Arbeit auch mal braucht. Es gibt definitiv mal Tage, die super stressig sind und dass man da nicht einfach den Kopf in den Sand steckt, sondern erstmal Ruhe bewahrt und dann erstmal einen Überblick verschafft, wie gehe ich welche Aufgaben an. Und sowas raten wir dann Studierenden mit, definitiv in Lebenslauf als auch mit in das LinkedIn-Profil mit aufzunehmen. Oder auch für jemanden, der vielleicht noch nicht in dem Berufsfeld Berufserfahrung mitbringt, sondern das wirklich alles mit aufzuschreiben. Die Tätigkeiten, die dann eben die unterschiedlichsten Soft Skills oder, wie gesagt, übertragbaren Kenntnisse mit aufweisen.
Mhm. Also grundsätzlich ja, definitiv. Vor allen Dingen, Jenny hat es eben auch gesagt, die Menschen, die noch nicht so viel Erfahrung haben, sagen oft, noch keine relevante Erfahrung oder ich habe nur das und das gemacht. Und das hat auch was mit Persönlichkeit und Selbstwert zu tun. Und der Rat, den ich nur jedem geben kann, der oder die sich bewirbt oder auch generell im Netzwerken, ist es, eine Selbstsicherheit auch an den Tag zu legen und zu sagen, vielleicht habe ich 6 Monate irgendwie ein Praktikum gemacht. Das sind 6 Monate, die jemand anderes vielleicht nicht hat. Und in den 6 Monaten kann ich so viel Erfahrung sammeln. Oder ich habe vielleicht durch ein Hobby, durch einen Verein oder dergleichen so viele Erfahrungen sammeln können, die vielleicht nicht im beruflichen Kontext war, die ich trotzdem im Beruf einbringen kann. Und die rate ich auf jeden Fall hervorzuheben. Vielleicht nicht in epischer Breite, wenn es jetzt ein Hobby ist. Gleichzeitig machen natürlich sehr viele Rekruter und Rekruterinnen so eine Brücke zwischen einem Hobby, das zum Beispiel Teamfähigkeit und Ehrgeiz irgendwie widerspiegelt, zu dem zukünftigen Beruf.
Manche junge Menschen haben auch das Gefühl, LinkedIn oder andere soziale Netzwerke würden noch nicht ausreichen. Wie zum Beispiel dieser junge Leser, der uns folgende Frage geschickt hat.
Ich bin kurz vorm Ende meines Studiums und suche einen Job in der Kreativbranche. Ich will natürlich allen möglichen Arbeitgebern zeigen, was ich kann. Aber muss ich dafür jetzt wirklich ein Tumblr-Profil oder einen Blog oder eine andere Website anlegen? Oder reicht es, wenn meine Bewerbungsunterlagen aussagekräftig sind? Ich möchte zwar gern zeigen, was ich kann, aber eine eigene Website kostet schon ganz schön viel Geld, das ich gerade einfach nicht habe.
Also diese Frage geht ja schon über das hinaus, was wir eben besprochen haben. Eine eigene Webseite, das hört sich schon wirklich sehr nach, ja, ich sag mal, Selbstbranding an, nach Selbstvermarktung an. Braucht man das?
Also ich muss sagen, es kommt darauf an, denn was ich erlebe ist, wenn du dich zum Beispiel als Social Media Manager oder Social Media Managerin bewirbst und gar nicht auf den sozialen Medien vertreten bist, egal ob dein Profil öffentlich ist oder nicht, dann stellt sich da schon immer die Frage, wie viel Connect hast du? Oder du solltest zumindest mal darauf verweisen, welche Profile du schon kuratiert hast oder für welche Profile du zuständig warst. Und wenn du das eben nicht hast, dann machst du das mit deinem eigenen Profil. Und dazu kannst du natürlich gerne alles Mögliche für dich privat lassen, was privat ist. Ja, gegebenenfalls auch ein eigenes Profil anlegen, das du dann für die Bewerbungen nutzt. Das ist durchaus möglich. Eine eigene Website ist immer eine schwierige Sache, denn so eine Bewerbungswebsite oder eine Website auch mit irgendwelchen Referenzen, die sollte schon immer aktuell sein und die ist nicht nur teuer, sondern auch einfach sehr anstrengend auf dem Laufenden zu halten oder auf dem aktuellen Stand zu halten. Und da bin ich der Meinung, dass es genügt, sich mit aussagekräftigen Unterlagen zu bewerben, gegebenenfalls auch eine kreativere Bewerbungsform zu wählen. Und dann, wenn du etwas hast, was in die Richtung geht, und das muss nicht unbedingt ein Tumblr-Profil oder dergleichen sein, vielleicht bist du ja tatsächlich irgendwo mal im Netz unterwegs gewesen, weil du irgendwo Fotos gemacht hast oder dergleichen, dann kannst du darauf gerne verweisen und dann brauchst du nicht eine eigene Website.
Könnt ihr trotzdem noch mal kurz erklären, was Personal Branding überhaupt ist oder was so Selbstbranding ist?
Also eine Marke an sich, und so kannst du dir das durchaus vorstellen, steht ja für einen bestimmten Markenwert in der Regel, eigentlich für ein Produkt. Jetzt ist es ein Personal Brand, also steht es für dich als Person und auch für das, was du ausstrahlen willst. Und auch darüber haben wir ja in den ersten Folgen gesprochen. Es geht hier um Authentizität. Es geht darum, dass das, was du ausstrahlen willst, was für dich einfach wichtig ist, dass das auch nach außen getragen wird durch deine eigene persönliche Marke.
In welchen Bereichen kann es denn zielführend sein, sich so selbst zu vermarkten, also wirklich eine persönliche Marke zu werden?
Wenn man es ganz genau nimmt, ist es eigentlich immer wichtig, dass man sich selbst gut vermarktet. Denn in dem Wort Bewerbung steckt Werbung mit drin. Und natürlich soll man selbst ein gutes Marketing für sich haben in der Bewerbungsphase. Das geht zunächst über die Bewerbungsunterlagen, über ein korrektes Anschreiben, wie wir ja schon in den letzten Folgen drüber gesprochen haben. Gegebenenfalls über ein kreatives Anschreiben, um vielleicht nochmal auf die Frage zurückzukommen. Von dem Leser, wenn ich mich in einem kreativen Beruf bewerbe, in dem es ums Schreiben geht, da kann schon mal so ein Anschreiben eine erste Arbeitsprobe auch darstellen. Mhm. Und insofern, egal in welche Richtung ich jetzt gerade denke, sollte man schon in jedem Bereich ein gutes Personal Branding haben, denn schließlich möchte man ja den neuen Job haben.
Das ist dann also, wenn ich euch richtig verstehe, auch was für alle Joblevel, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also sofern als berufseinsteigende Person, als auch als Experte oder als Expertin, sollte ich mich definitiv immer gut vermarkten können.
Also es scheint ja, wenn ich euch richtig verstehe, einige Vorteile zu haben, sich so ein bisschen selbst zu branden. Habt ihr denn konkrete Tipps für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen? Wie wird man denn zu einer persönlichen Marke oder wie kann man das am besten angehen?
Es ist auch hier natürlich nicht leicht, von heute auf morgen eine Personal Brand aufzubauen. Und gerade in den digitalen sozialen Netzwerken ist es meines Erachtens noch etwas leichter, als das im persönlichen Kontakt ist. Denn da erreichst du mit einem Post, mit einer Nachricht, wenn du ein Netzwerk aufgebaut hast, sehr viel mehr Menschen als jetzt auf einem Kontakttag oder dergleichen. Auch da solltest du immer deine eigenen, in Anführungsstrichen, Markenwerte widerspiegeln. Und die Tipps, die ich dir da geben kann, sind tatsächlich, du musst dir erstmal selbst drüber klar werden, was du überhaupt ausstrahlen möchtest, also was für dich auch wichtig ist und dann auch konsequent bei diesen Themen bleiben. Und wenn wir jetzt zum Beispiel über LinkedIn nochmal sprechen, dann natürlich darfst du auch Beiträge liken oder kommentieren, die irgendwie von einer anderen Seite oder eine andere Perspektive beleuchten. Gleichzeitig finde ich es immer wichtig, dass du das hervorhebst durch deine eigenen Aktivitäten und auch da den Fokus drauf legst, was für dich eben einfach in deiner Personal Brand die höchste Relevanz hat. Sei das Nachhaltigkeit oder dergleichen, Unternehmen, die du folgst, Gruppen, denen du beitrittst. Das zeichnet nach außen schon ein Bild und dass du dann auch möglichst konsequent bleibst und auch immer schaust, was ist denn sonst noch von mir im Netz sichtbar? Denn das darf sich natürlich nicht widersprechen. Mhm. Dann kannst du ganz schnell deine Personal Brand zunichte machen.
Mhm. Okay, es klingt auf jeden Fall schon danach, als bräuchte man einen Plan, ne? Also das könnte man jetzt nicht einfach wild alles liken, was einem gefällt, sondern man sollte dann schon ein bisschen arbeiten, ein bisschen Hirnschmalz rein investieren, um zu schauen, in welche Richtung möchte ich mich denn überhaupt hier positionieren?
Ja, definitiv.
Gerade bei, also ich gehe jetzt mal von mir selber aus, auf meinem LinkedIn-Profil sieht das gar nicht so aus. Ich mische da schon so wild, was mich privat interessiert und was mich beruflich interessiert oder teile auch Stellenausschreibungen, zum Beispiel hier bei uns aus dem Haus und like dann eben auch die Sachen, die Freunde von mir zum Beispiel posten. Das heißt, da vermischt sich auf jeden Fall ein bisschen was von der privaten und von der professionellen Sphäre. Ist das, also erstens, ist das ein Problem? Also muss ich jetzt alles löschen, was ich jemals gemacht habe? Zweitens habe ich dann noch gleich noch eine Leserfrage zu diesem ganz spezifischen Fall.
Also wenn wir gerade von deinem LinkedIn-Profil sprechen, habe ich tatsächlich eine Rückfrage. Bist du denn als Person nur beruflich oder nur privat unterwegs? Wahrscheinlich nicht. Und deswegen, wenn es dich als Person so ausmacht und es auch Freunde, Freundinnen, Bekannte, wie auch immer sind und du sagst, du likest ja, du teilst da und das bist du, dann ist es auch vollkommen okay, denn das bist du als Person und somit deine Personal Brand. Ich sehe es eher dann kritisch, wenn, wie gesagt, sich Dinge total widersprechen oder wenn du ganz gezielt sagst, ich baue meine Personal Brand auf, um einen Job zu bekommen in einer gewissen Branche. und du dann, bleiben wir bei dem Beispiel, ich muss es nochmal stressen, weil es so einfach ist, du sagst, du möchtest in die E-Mobility oder dergleichen und likest und kommentierst dann ständig Beiträge im Positiven über die klassischen Energiequellen oder dergleichen. Das ist dann eher schwierig. Und da rate ich dann natürlich jedem, der das da draußen möchte, ab.
Jetzt habe ich ja schon angekündigt, es gibt noch eine Frage von einer Leserin, die auch ein Problem damit hat, dass sich professionelle und private Sphäre mischen. Ich spiele die mal ein.
Ich persönlich nutze Social Media eher privat. Ich habe mir über die Jahre überwiegend private Kontakte aufgebaut und teile private Inhalte auf meinen Kanälen. Nun senden mir meine ArbeitskollegInnen Freundschaftsanfragen auf Instagram. Mir ist das eigentlich zu intim. Einige Anfragen habe ich aber angenommen und andere, tja, die warten noch. Wie komme ich aus dieser Sache wieder raus, ohne jemanden vor den Kopf zu stoßen? Brauche ich einen neuen Account unter einem Fake-Namen?
Also ich kann der Leserin nur raten, auch gerne jetzt noch einen Strich zu ziehen und zu sagen, nein, ich nehme das nicht an, denn es ist immer noch ein privates Netzwerk. Also so scheint es ja zu sein. Bei den beruflichen Netzwerken, vor allen Dingen, wenn vielleicht auch der Arbeitgeber den Account zahlt, dann kann sie das natürlich nicht tun. Ansonsten das mit dem, also Fake-Profil vielleicht nicht. Persönlich kann ich meine Erfahrung teilen. Ich habe auch private Netzwerke, die ich privat nutze. Jetzt sind wir von Haze aus auch sehr stark auf den sozialen Netzwerken vertreten und ich teile auch Inhalte. Das mache ich mit meinem Haze-Profil. Also das ist kein Fake-Account, das ist einfach ein anderer Account mit meinem Namen, wo ich im Rahmen der Personal Brand durchaus einfach nur Haze Dinge teile. Und das ist dann auch Instagram und Facebook beispielsweise. Und das ist ein Kann, definitiv kein Muss. Ein Muss wird es dann, wenn ich, wie gesagt, in diesem Bereich tätig bin. Und ich kann jetzt nicht Social Media Managerin sein bei einem Unternehmen und sagen, nee, ich habe jetzt gar keinen Account. Das ist dann wieder sehr konträr, auch zur Personal Brand.
Also raten wir der Leserin, die Kollegen wieder auszuladen?
Also das ist durchaus eine Möglichkeit, wenn es wirklich eine eigene persönliche Grenze übertritt. Im Rahmen des kollegialen Umgangs würde ich persönlich dann vorher das Gespräch suchen und das zumindest ankündigen und nicht einfach jemanden blocken oder jemanden auszuladen. Und dann kommt es am Ende noch zu Unstimmigkeiten am Arbeitsplatz. Das wäre natürlich schade, wenn es jetzt wirklich nur eine Handvoll ist und die Leserin kann sich damit anfreunden. Dann kann sie hier natürlich auch grundsätzlich die Kollegen und Kolleginnen im Profil lassen. Das ist was eine sehr persönliche Entscheidung.
Ich denke, allgemein geht es ja hier darum, Grenzen zu setzen. Ne? Also nicht nur im Social-Media-Bereich, sondern auch insgesamt im sozialen Bereich. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Problem, das immer wieder auftauchen wird und kann. Könnt ihr denn allgemeine Tipps zum Schluss geben, wie das gut gelingen kann? Also wie man sich vielleicht auch ein bisschen abgrenzen kann?
Auch hier wieder, jeder Mensch hat unterschiedliche persönliche Grenzen und auch Level an Toleranz, was ist mir zu viel, was ist mir nicht zu viel. Da geht es nicht immer nur um Kollegen und Kolleginnen, da kann es auch um Führungskräfte gehen, um generell Personen, auch in den sozialen Netzwerken, die vielleicht relativ plump daherkommen oder dergleichen. Und ich kann hier nur das raten, was ich sehr gerne immer rate, nämlich sehr offen zu sein, sehr authentisch zu sein, natürlich niemanden vor den Kopf zu stoßen, sondern auch gerne mal kommunizieren und sagen, auch schriftlich, wenn es irgendwie nicht anders geht, das ist mir gerade zu viel, das ist mir zu nah oder ich möchte nicht jeden Abend mit euch einen Feierabenddrink nehmen, das ist mir einfach nicht mein Ding, also das finde ich sehr wichtig, denn so entsteht dann natürlich auch, egal ob jetzt offline oder online, ein schönes und offenes Miteinander. Und dann bin ich der Überzeugung, dass auch Kollegen und Kolleginnen das viel leichter akzeptieren, als wenn das so still und heimlich alles blockiert wird oder ich eben einfach nie irgendwo mit dabei bin und keiner weiß, warum das so ist.
Das war jetzt auf jeden Fall ein super Schlusswort für diese Folge. In der nächsten Folge geht es ja unter anderem um Entgrenzung und da schauen wir noch ein bisschen tiefer da rein. Also vielen Dank schon mal und wir hören uns in der nächsten Folge.
Bis dann. Bis
danke.
Dann.
Ciao.
Das war die neue Folge des Bewerbungs-ABCs von Zeitcampus und Haze. Produziert vom Studio ZX. Dank Jenny und Katharina weiß ich jetzt auf jeden Fall wesentlich mehr über Self-Branding und Networking als zuvor. Ihr auch? Wenn ihr mehr zum Thema Bewerbungen erfahren wollt, dann hört gern auch in die anderen Folgen der Reihe rein. Die findet ihr auf Zeitcampus, auf Spotify, auf Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann abonniert den Podcast doch gleich. Dann bekommt ihr nämlich immer eine Benachrichtigung, wenn es wieder neue Inhalte gibt. Ciao! Bis zur nächsten Folge.